Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin Der Junge, dem die Welt gehört. Das ist der erste selbstinszenierte, der eigene Film, also von Robert Gwisdek, den wir natürlich bestens kennen als Schauspieler, als Musiker, Captain Peng, auch als Autor. Jetzt aber eben dieser große Wurf eines ersten eigenen Films. Gestern war er nominiert, auch für den Deutschen Filmpreis, Sterben, beste Nebenrolle. Den hat er nicht bekommen, aber ich denke mir, dass die Tatsache, dass dieser Film, sein eigener Film, jetzt im Kino ist, mehr als entschädigt. Erstmal grüße ich ihn ganz herzlich. Hallo Robert.
Hi Knut, grüß dich.
Robert, gehe ich recht in der Annahme, zumal ja euer Film wirklich zu den großen Gewinnern des Abends gehört. Es waren sogar zwei Leute nominiert aus einem Film als beste Nebendarsteller. Hans-Uwe Bauer hat ihn dann bekommen, du nicht. Aber ich denke mir, die Tatsache, dass der Film so ein Erfolg ist und doch dazu dein eigener Film jetzt im Kino ist, war denn wirklich ein Trost?
Ja, das ist halt, also wirklich, glaube ich, am Ende des Tages, ob du nominiert bist oder ob du den Preis dann kriegst, ist fast so ein bisschen auf einer ähnlichen Stufe, außer beim Hauptpreis, wo die Produktion dann noch 500.000 Euro Produktionsgeld geschenkt bekommen und solche Sachen. Aber für die Schauspieler jetzt beste Nebenrolle oder so, das ist dann am Ende des Tages, ist das nicht, geht's dann nicht um den ersten Platz, sondern es geht darum, dass du deine Kollegen dich sozusagen wahrgenommen haben und dass man mit seinen Kollegen einen Abend verbringt, wo man sich gegenseitig Mut macht, weiterzumachen, Mut macht, mutige Stoffe, mutige Rollen anzunehmen und so. Und das ist es, glaube ich.
Auch zumal Hans-Uwe Bauer wirklich eine ganz berührende Leistung hier abliefert. Das ist unglaublich, nicht? Fast eine stumme Figur, die so viel Leid und so viel Verzweiflung ausdrückt. Er hat ja auch noch keinen deutschen Filmpreis. Du hast schon einen und damit kommen wir zu dieser interessanten Tatsache in deiner Biografie. Das war vor 5 Jahren, glaube ich, nicht? Da 3 Tage in Quiberon, da hast du den deutschen Filmpreis bekommen und dann war ja schauspielerisch erstmal jetzt gar nicht so wahnsinnig viel los. Präsent bist du immer irgendwie schon durch die Musik, aber was ist so gewesen in dieser Zeit?
Ja, ich habe weder gespielt, noch habe ich Musik gemacht. Ich habe mich tatsächlich einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe Kreisfilm gegründet, auf einem anderen Level nochmal. Ich habe 4, 5 Drehbücher geschrieben. Ich habe ganz viel andere Sachen auch geschrieben. Und ich habe, also wen das interessiert, das meiste, was ich gemacht habe in der Zeit, wo ich nicht zu sehen war als Schauspieler oder Musiker, sieht man auf kreisfilm.com. Da sind 8 Projekte zu sehen, die ich in der Zeit gemacht habe. Und aber die habe ich gemacht hinter der Kamera. Man sieht mich darin nicht. Ich komme darin quasi nicht vor.
Damit sind wir jetzt bei dem Film, also Der Junge, dem die Welt gehört, der jetzt in dieser Woche angelaufen ist und der ja auch dich nicht als Schauspieler präsentiert, sondern man sieht dich ja nicht, aber man spürt deine Präsenz natürlich, weil es so ein unglaublich persönlicher Film geworden ist. Der erste Film, den du gemacht hast, also erzählt von einem jungen Komponisten, Basilio, und schon das Setting fand ich so faszinierend. Also es ist offenbar ein alter Palazzo in Sizilien, ein wunderbar verwunschener Ort, der vielleicht sogar zuerst in deinem Kopf war, vielleicht bevor die Geschichte da war. Wie war das?
Der Ort ist wahnsinnig wichtig, der ist wie so eine quasi 5. Hauptdarstellerin für uns alle gewesen, weil wir haben auch mit dem ganzen Team an dem Ort gewohnt. Wir haben geschlafen in diesem Palazzo mit Matratzen und haben da gekocht. Wir hatten kein Catering, wir haben uns gegenseitig bekocht und haben tagsüber gedreht und nachts gelebt sozusagen und haben musiziert und alles. Dadurch wurde das wahnsinnig ein wahnsinnig intensiver Ort. Und da es ja auch eine Liebesgeschichte ist, hatten wir den lustigen Nebenfakt, dass ich unbedingt wollte, dass die beiden Hauptdarsteller sich erst begegnen und wissen, wer sie sind, wenn sie vor der Kamera sich das erste Mal begegnen. Ja. Und es gibt eine Szene in dem Film, wo sie das erste Mal nebeneinander stehen und anfangen, sich anzusprechen, wo wirklich diese beiden Menschen das allererste Mal. Ja. Und das Tolle aber ist daran, dass sie die ganze Zeit in dieser Villa, von der du gesprochen hast, die so verwunschen ist, gleichzeitig gewohnt haben und eine Woche lang voreinander versteckt werden mussten, während wir schon angefangen haben, andere Szenen in der Villa zu drehen. Und es hat eine derartige Spannung und Romantik irgendwie in diese Begegnung getragen, die, ich glaube, immer noch spürbar ist, wenn man den Film sieht.
Also es ist eine interessante Methode übrigens. Also man ist ja auch nicht nur in diesem Palast, mal auch sagen, ich ab und zu mal draußen in diesem Geschäft und so. Julian Paulina spielt diesen Komponisten. Und ich dachte auch übrigens, um das gleich vorwegzunehmen, die Geschichte, die du erzählst in diesem verwunschenen Haus, das wirkte auf mich so, als sei das Haus vielleicht sogar sein Unbewusstes. Also das, was für einen Künstler ja sehr wichtig ist, das abrufen zu können. Also was wir sehen, ist vielleicht alles eigentlich vielleicht nur in seinem Kopf.
Es würde absolut zulässig sein, das zu denken, wenn man weiß, wie der Film sozusagen sich entwickelt im dritten Akt. Es gibt da definitiv Räume, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und er öffnet ja auch die Tür immer mit einem Kleiderbügel. Also das heißt, er hat keinen Schlüssel zu dieser Villa. Es scheint nicht sein Ort zu sein.
Wie ist jetzt diese Geschichte in deinen Kopf gekommen? Also dieser junge Mann, eben seine Liebe, aber auch eine Schaffenskrise. Das ist es letztlich ja vor allem. Nicht, dass man das Gefühl hatte, er weiß nicht mehr so richtig, was mache ich da eigentlich, was komponiere ich da eigentlich. Man kann seine Schaffenskrise in so einem Raum auch gut ausleben, finde ich. Aber ist das vielleicht sogar auch eine Selbstreflexion? Denn du bist als Künstler sehr vielseitig, wirst aber auch Krisen kennen natürlich.
Das ganze Schaffen, wenn man selber macht, ist eigentlich wie so eine konstante Krise gefühlt. Nicht unbedingt im Sinne einer Schreibblockade, sondern eher in einem konstanten, fantastisch, das ist die beste Idee der Welt. Und 5 Minuten später verwandelt sich diese Idee in das kitschigste und langweiligste, was du je erschaffen hast. Und du musst irgendwie mit dieser Unstetigkeit deiner eigenen Ideen irgendwie leben. Oder ich muss damit leben. Und so ist auch er quasi, das, was er macht, changiert zwischen absoluter Banalität und geniehaften Greifen nach einer poetischen Tiefe, von der er gar nicht genau weiß, wo die ihn hinführt. Weil er hat ja auch diese innere Stimme, die ihn antreibt. Dass das mehr sein muss als einfach nur schöner Klang, sondern Poesie muss quasi an deine dunkelsten Felder greifen, damit es ein Mittel sein kann zur Selbsterforschung.
Aber das ist eben genau das, was im Film auch den Reiz ausmacht, dieses Nebeneinander, wie du sagst, von Banalität und von Genie. Auch das Genie muss ab und zu mal einkaufen gehen und muss irgendwas zu essen holen, zum Beispiel. Und da ist dann dieser Laden plötzlich so eine Gegenwelt, eine ganz reale.
Ne? Ja.
Gegen diese verrückte Welt. Genau. Wir reden auch gleich weiter auch über die Herstellung dieses Films, die auch eine interessante Geschichte ist, wie ich finde. Hör nicht aber vorher als Captain Peng und als sage ich nochmal, da bist du ja durchaus immer präsent, auch wenn es jetzt erstmal aktuell nichts Neues gab. Aber das sind natürlich Lieder, die Leute kennen und mögen und sehr schätzen. Was hören wir? Du hast ja extra was ausgesucht für heute.
Ich habe mir passend zum Liebesfilm Tango im Treibsand ausgesucht, weil es, glaube ich, dieses Thema, weil der Film ist ja nicht nur ein Film über einen Künstler, sondern vor allem auch ein Film über ein Liebespaar, was sich frisch kennenlernt und einen sehr speziellen und ungewöhnlichen Weg geht, diese Verbindung zu beschreiben und auszuleben und so. Und da passt dieses Lied einfach herrlich dazu.
Und das hören wir jetzt.
Wir standen voreinander wie Kinder im Wald. Die Nacht war ohne Mond und der Winter war kalt. Ich habe dich mit zuen Augen angeguckt und dir mein schlafendes Herz in deine Hand gespuckt.
Der Junge, dem die Welt gehört, der erste Film von Robert Gwisdek als Regisseur, ist jetzt im Kino zu sehen. Wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotografie übrigens auch, also diese Erkundung dieser Innenwelten, dieses Palazzo mit so einer schwebenden Kamera geradezu, zieht uns ja mit hinein in diese Welt, Robert, die ja eben, wir haben es gesagt, zum Teil eine reale ist, aber eben auch eine fantastische. Und da gibt es eben so Figuren wie Corinna Harfouch, also deine Mutter spielt ja für mich so eine märchenhafte Erzählerin, vielleicht auch eine Kommentatorin, wie könnte man die sehen, aber sie ist für mich auch so die grimmische Märchenfrau, meine Interpretation.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann den ganzen Film als ein Märchen quasi sehen, wenn man will. Weil da wahnsinnig quasi, die Vorgänge werden quasi poetisch überhöht, gleichzeitig verbunden mit einer ganz großen, wie du sagst, Banalität des Alltags. Er versucht einzukaufen, er hat kein Geld, er hat lustige Interaktion und gleichzeitig ist seine innere Welt völlig überhöht, poetisch aufgeladen, archaische Figuren stolzieren da irgendwie drin rum und weiß ich nicht, für mich fühlt sich das Leben ganz oft genau so an. In mir ist ein epischer Film, der aber an der Tankstelle steht und sein Wechselgeld vergessen hat.
So. Und zu diesen besonderen Figuren gehört eben auch eine Legende, muss man ganz klar sagen. Denis Lanvin, also die Liebenden von Pont-Neuf, gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm aller Zeiten, nicht? Also was für ein unglaublicher Schauspieler, der ja hier auch eine totale Freiheit hat. Also man kann ihn sehen, ich interpretiere ja die ganze Zeit, merkst du ja, Robert, mag wahrscheinlich jeder, der den Film sieht. Ja, wie so eine Commedia dell'arte-Figur auch, also ein Harlekin, ein Clown, aber er ist auch ein unzerstörbarer Geist. Er geht ja einfach nicht kaputt, obwohl er Dinge tut, die normalerweise zerstörerisch sind. Also was ist er jetzt? Der Widerpart, die innere Stimme, Ermutigung, manchmal auch Entmutigung?
Er ist all das. Er wird genannt der Mann, der nicht sterben kann. Kasimir, der Mann, der nicht sterben kann. Wer den Film gesehen hat, weiß warum. Er verlässt die Hauptfigur nicht, den Basilio, und bringt, wie du schon sagst, wirklich eine unfassbare Energie auf den Bildschirm. Ich bin ein wirklich Denis Lavant-Verehrer. Und der war wirklich exakt so, wie man ihn sich in seinen Klischeeträumen quasi erwünscht. Der hat diese Villa betreten, hat sein Kostüm angezogen, hat das nicht mehr ausgezogen, hat nur noch in der Villa mit uns gelebt, war wie so eine Art Hausgeist, hat mit keinem von uns kommunizieren können, weil er nur Französisch kann und kein Englisch und wir konnten alle kein Französisch, bis auf eine Person. Und er hat die ganze Zeit wie so einen Hausgeist darin gelebt. Ich glaube, er hat bis heute das Buch nicht gelesen, er war einfach nur Kasimir und hat es in aller Konsequenz gelebt.
Das sieht man wirklich, also dass er völlig aufgegangen ist in dieser Figur. Was macht er mit allen Figuren, dass er die sich vollständig einverleibt? Und damit sind wir noch am Schluss bei dieser Herstellungsweise. Du sagst ja, also ihr habt in dem Haus gewohnt, es ist während der Pandemie, es fehlen die üblichen Fördereinrichtungen. Also das ist wirklich auch so ein Freundschaftsprojekt?
Das ist ein absolutes Leidenschaftsprojekt. Das hätte man eigentlich auf die Art und Weise mit Förderung gar nicht machen können, auf diesem normalen Weg, weil wir wirklich gesagt haben, es ist Corona, alle haben Zeit, keiner kann arbeiten, kommen, wir treffen uns alle auf Sizilien und machen innerhalb von 2 Monaten einen Film. Der Ursprung dieses Films war nicht, ich erzähle eine Geschichte, sondern der Ursprung des Films war, komm, wir machen einen Film. Und treffen uns in 2 Monaten in Sizilien und machen den Liebesfilm für Leute wie uns, für Menschen, die eine verrückte innere Welt irgendwie bereisen müssen jeden Tag. Für die machen wir einen Liebesfilm. Haben uns dazu verabredet und haben alles andere auf dem Weg dahin gefunden und zusammengesetzt. Und wir haben das quasi wir haben Privatförderer dafür gewonnen. Wir haben reichen Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht und gesagt, ihr müsst Kunst fördern, es ist Corona, weil sonst gehen wir alle unter und das hat funktioniert. Und daraus ein unfassbar schönes, zusammengewachsenes Projekt geworden, welches einfach, glaube ich, einen anderen Geist trägt. Und ich glaube, niemals so in der deutschen Förderlandschaft gefördert werden würde.
Also umso schöner, dass du schon mal belohnt wurdest für diesen kühnen Film, nämlich mit dem Regiepreis bei den Hofer Filmtagen. Jetzt ist er im Kino zu sehen und du wirst ihn heute auch vorstellen, im Kolosseum.
Ja. Ich stelle ihn heute im Kant-Kino und im Kolosseum abends vor und freue mich über jeden, der reingeht. Wir bringen ihn auch selbst ins Kino, wir haben keinen Verleih. Wir machen quasi alles von zu Hause, von der Küche aus und wollen quasi Film komplett verstehen lernen. Wie funktioniert dieses ganze Gesamtkonstrukt und können wir als Kreisfilm da drin einen Platz haben.
Ein Film, wir haben es gehört, entstand ohne jede Förderung oder jedenfalls ohne offizielle Förderung, mit sehr viel Liebe aber und mit sehr viel Fantasie. Der Junge, dem die Welt gehört, bedanke mich sehr herzlich bei Robert Quisteck. Wünsche dir natürlich weitere schöne Filmprojekte, aber heute Abend vor allem tolle Doppelpremiere. Es ist dann quasi in Berlin und zwar im Kant-Kino und im Kolosseum. Danke dir.
Super, vielen herzlichen Dank, Knut.